Häuser in Form einer Gitarre, ein Gebäude komplett aus Plastikmüll aus dem Ozean oder eine Wohnsiedlung in futuristisch verformter Optik. Mit künstlicher Intelligenz lassen sich die Städte der Zukunft jetzt schon neu denken. Macht KI Architekten bald überflüssig oder ist KI eine nützliche Hilfe beim Planen und Bauen? Und kann der Vormarsch künstlicher Intelligenz dazu beitragen, unsere Umwelt klimaverträglicher und sozialer zu gestalten und zu bauen? Diese Fragen sind heute Thema in Wagnis Wissen, ein Wissenschaftspodcast von de Gruyter zu drängenden Fragen der Gegenwart. Mit mir, Nadine Kreuzhaler, und Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft. Mein Gast heute ist Georg Vrachliotis von der Technischen Universität Delft in den Niederlanden. Dort leitet er die Design Data and Society Group und das interdisziplinäre Forschungsprojekt The New Open über Architektur im Zeitalter offener Daten. Von ihm ist das Buch The New Technological Condition, Architecture and Design in the Age of Cybernetics erschienen. Und zuletzt hat er ein Vorwort zum Band Hey Computer beigetragen. Hallo nach Delft.
Hallo, zurück.
Herr Vrachliotis, ich habe mal durch das Buch geblättert, Hey Computer, Icons of Architecture Rebuilt by AI. So heißt es, Ikonen der Architektur nachgebaut von KI, also von künstlicher Intelligenz. Das ist auf den ersten Blick eine Spielerei. Der Grafikdesigner Floyd Errol Schulze hat sich den Spaß gemacht, bekannte Bauwerke, so zum Beispiel die Oper von Sydney, mithilfe von KI-Tools neu zu erschaffen, also zu verfremden und auch mit Werken anderer in Beziehung zu setzen. Sie haben das Vorwort dazu geliefert. Warum ist das ja vielleicht mehr als nur eine Spielerei?
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine sehr schöne Frage, denn tatsächlich glaube ich, dass hinter den Bildern sich zwei Dinge verbergen. Das eine ist ein Schritt hin zu einer neuen Art, über Gebäude und Design in der Architektur nachzudenken, nämlich den Computer als eine Art spielerischen, experimentellen Partner zu betrachten, mit dem man eben solche Bilder generieren kann. Und zum anderen ist dahinter natürlich auch ein ernsthafter Gedanke, nämlich wie wird KI nicht nur die Architektur, sondern auch unsere Art zu schreiben, zu denken und zu lesen nachhaltig verändern.
Spielt da auch mit rein, dass diese verfremdeten Bilder, das, was wir da sehen, dass wir da teilweise auch gar nicht mehr sagen können, ist das nun von KI generiert oder hat das ein Mensch entworfen, gestaltet?
Ja, ich glaube schon, dass diese Fragestellung, ist das jetzt von der Maschine oder ist das noch ein Mensch? Das ist ja eigentlich eine klassische Frage, die auch aus der Fotografiegeschichte her zu denken ist. Also inwieweit ist das, was wir sehen, authentisch? Inwieweit ist das ein Werk eines Menschen? Und das ist ja das, was uns eigentlich auch immer interessiert. Steckt dahinter eine KI? Oder ist es ein Künstler, eine Künstlerin oder eine Architektin? Und diese Frage, die bringt uns immer in Unruhe. Die macht uns nervös. Sobald wir also etwas nicht wirklich verorten können, den Ursprung eines Gebäudes oder eines Bildes nicht wirklich verorten können, werden wir unruhig. Und diese Unruhe, die man vielleicht als digitale Unruhe bezeichnen kann, hat auf der einen Seite etwas sehr Beängstigendes. Auf der anderen Seite, und das glaube ich, ist eher der Fall, etwas extrem Produktives. Und daher sehe ich diese Bilder von Hey Computer als eine Spielaufforderung an uns, mehr über die Technologisierung der Welt nachzudenken. Und es gibt vielleicht einen Punkt, der eben in der Frage auch anklang und der ganz wichtig ist. KI verändert vor allen Dingen die sogenannten Kulturtechniken, mit denen wir die Welt beschreiben. Also, wie schreiben wir im Zeitalter der KI? Was sind Worte? Was ist eine Zeichnung? Was ist ein Bild? Was ist eine Fotografie? Ist die Fotografie echt oder ist sie sozusagen fake? Das ist etwas, was man als Kulturtechniken bezeichnet. Und auch das Lesen. Ne? Maschinen können natürlich Texte wesentlich schneller lesen als wir und vielleicht auch mittlerweile zusammenfassen und analysieren. Das heißt, die Techniken und die Praktiken, mit der wir die Welt entwerfen und die Welt wahrnehmen, die werden durch KI massiv verändert.
Jetzt ist es ja so, dass in der Architektur Bilder und Entwürfe dann auch umgesetzt werden müssen. Gebäude werden ja gebaut, es bleibt nicht bei den Bildern, bei den Entwürfen. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz jetzt schon in der Architektur? Also welche Tools werden in der Praxis schon eingesetzt und welche Aufgaben übernehmen sie?
KI befindet sich, das kann man vielleicht sagen, an einer Art experimentellen Schwelle in die Architekturpraxis. Das heißt, das, was vor 20 Jahren die Robotik war oder die digitale Fabrikation, was vor 50 Jahren die Computerzeichnung für die Büros war, das ist das, was wir momentan erleben mit der KI. Und der große Unterschied zur digitalen Zeichnung vor 50 Jahren und zur digitalen Fabrikation vor 20 Jahren ist, dass wir es jetzt mit Maschinen zu tun haben, die, wie man so sagt, lernende Maschinen sind. Das heißt, die nicht nur etwas analysieren können, sondern eine Art Dialog mit dem Architekten entwickeln können. Wie flach der jetzt ist und wie intellektuell dieser Dialog ist, sei dahingestellt. Aber es ist eine Konversationstechnologie. Ja, das ist eigentlich jede Zeichnung, jeder Plan, jedes Bild wird wie ein Chat verstanden, mit dem man ständig im Gespräch bleibt. Und das ist eigentlich dieses neue dialogische Moment, was wir momentan erleben mit der KI. Und das wird in Büros, in großen Büros, aber natürlich auch an Universitäten erstmal erforscht. Das heißt, wie kann man KI zum Beispiel bei der Reduzierung von gewissen Materialien einsetzen? Wie kann man KI für Optimierung einsetzen? Wie kann man KI vor allen Dingen auch für, wir sagen dazu, Optioneering, also die Idee aus verschiedenen Optionen, eine neue Option zu entwickeln, einsetzen? Das heißt, KI erobert sich Schritt für Schritt eigentlich die Architekturpraxis. Und das ist sehr spannend zu beobachten.
Haben Sie da vielleicht mal ein konkretes Beispiel, an was Sie da an Ihrer Universität auch forschen, dass wir uns das ein bisschen bildlicher vorstellen können, was Sie meinen?
Ein Gebiet, was momentan auch wieder erforscht wird, ist das Verständnis von Grundrissen. Das hört sich erstmal sehr sachlich an, aber der Grundriss ist ja in der Architektur ein wunderbares Medium. Da steckt extrem viel Information über Raum und Verhalten von uns, aber auch über den Kontext des Gebäudes drin. Das heißt, ein geübter Architekt, eine geübte Architektin kann an einem Grundriss oder an einem Schnitt relativ schnell erkennen, was schiefgelaufen ist oder ob ein Raum, sagen wir mal, groß oder hell genug ist. Und was momentan versucht wird, ist, dass man dieses Verständnis von Raum und Verhalten auch dem Computer beibringt. Dass also der Computer tatsächlich die räumliche Information in einem Grundriss verstehen kann, um dann in einem nächsten Schritt dem Architekten oder der Entwerferin bessere Vorschläge zu machen.
Das heißt also, KI arbeitet mit den Architektinnen und Architekten zusammen.
Genau. Also man muss sich das so vorstellen, eine KI ist ja immer nur so gut, wie sie trainiert ist. Das ist im Grunde ein klassisches Bildungsproblem, was wir momentan haben. Haben wir gebildete oder ungebildete Maschinen neben uns sitzen? Und Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft, auch beim Menschen. Und so ist es genau auch bei den Maschinen. Jetzt würde ich dazu natürlich nicht Bildung sagen, sondern eher mit Trainingsdaten oder der Lernalgorithmus einer Maschine ist dafür entscheidend. Aber wenn eine Maschine keine Architekturdaten zur Verfügung hat, dann kann sie auch darüber nichts lernen. Das heißt, eine Maschine, die nicht mit Architekturdaten gefüttert wird, spuckt auch keine tollen Antworten aus. Das heißt, was momentan passiert ist, man versucht, die Maschinen mit hochqualitativen Architekturdaten zu füttern und lässt sie daran lernen, um dann eben tatsächlich so etwas wie einen Architekturpartner in der Praxis zu haben. Und das funktioniert eigentlich schon ganz gut.
Inwiefern ist denn dann die Angst von einigen Architektinnen und Architekten nicht mehr nachzuvollziehen? Also die befürchten, dass KI bald ihnen ihre Jobs wegnehmen könnte.
Genau, das ist eine wunderbare Frage. Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Der Architekt oder die Architektur als Disziplin ist eine sehr romantische Disziplin. Also wir sind immer Romantikerinnen und Romantiker. Wir träumen von einer besseren Welt. Und wir träumen vor allen Dingen davon, dass wir als Menschen daran beteiligt sind, diese Welt zu entwerfen. Und diese Angst, ersetzt zu werden, die existiert in der Architektur eigentlich schon seit dem Aufkommen der modernen Computer in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und die Architektur ist insofern romantisch veranlagt, als dass sie natürlich auch immer sagt, ja, Architekten und Architektinnen sind ja Generalisten. Und Generalisten zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich an allem interessiert sind und ein unglaubliches Sensorium haben für Dinge, die in der Welt passieren. Wenn also sich in der Welt eine große Sache ereignet, dann sind wir in der Architektur sofort schreckhaft, wie ein kleiner Kanarienvogel, an dessen Käfig man kommt. Und dann flattern wir 1, 2, 3 Minuten und fragen uns, ja, was ist das jetzt das gewesen? Werden wir ersetzt? Sind wir aus dem Loop des Entwerfens rausgeschnitten durch die Maschinen? Also diese Frage, die finde ich sehr spannend, die finde ich sehr produktiv. Und ja, die ist historisch betrachtet natürlich ein Klassiker. Wir haben immer Angst, Ersatz zu werden. Ich würde diese Angst nicht teilen, weil wir haben ja gesehen, also das Gebäude ist viel zu komplex, um von einer Maschine alleine entwickelt zu werden. Was ich, glaube ich, in der Zukunft entwickeln wird, ist, dass es eine Partnerschaft gibt zwischen der menschlichen Intuition des Architekten und der Architektin und der Qualität an Architekturdaten und der KI. Das heißt, es wird eine Intuitionsmaschine-Dialog geben. Und das ist sehr, sehr spannend.
Wie meinen Sie das genau?
Also ich glaube, dass die menschliche Intuition etwas ist, was nicht ersetzt werden kann. Und eine Intuition für gewisse Atmosphären, für gewisse Ästhetiken, für gewisse Stimmungen, aber auch einfach für die Komplexität eines Raumes zum Beispiel. Und ich glaube, dass die Intuition immer auf menschlicher Seite vorhanden sein wird, dass sich aber der Kontext ändern wird, indem wir diese Intuition anwenden. Und die Zukunft wird vielleicht so aussehen, dass wir als Architekten, Architektinnen von klassischen Entwerfern immer mehr zu vielleicht Datenkuratoren und Datenkuratorinnen werden. Also dass wir anfangen, Daten zu kuratieren. Dafür brauchen wir natürlich eine gewisse Intuition. Und das ist das, was wir heute Data Literacy nennen. Wir müssen lernen, mit großen Mengen von Daten intuitiv umzugehen.
Also die neue Rolle von Architektinnen und Architekten wäre dann das, Datenkuratorinnen, Datenkuratoren und eben auch Netzwerker dann in so einem Datennetzwerk und dann auch gemeinsam arbeiten daran. Also nicht mehr als Einzelner. Wir haben ja jetzt sowas wie Star-Architekten und Architektinnen, ja, die so ihre ganz eigene Handschrift ja in der Welt hinterlassen mit ikonischen Gebäuden. Das fällt dann auch eher weg, so etwas, weil es mehr in Richtung Kollaboration geht, kollektives Arbeiten?
Also absolut. Und ich glaube, dass Architektur, vielleicht kann man auch so sagen, wahrscheinlich immer Teamarbeit war. Dass wir aber natürlich auch immer eine gewisse Erwartung und eine Sehnsucht an die Disziplin Architektur haben, die kommt vom Menschen und wir wollen am Ende auch sehen, dass da ein Name steht. Also ich glaube, dass die Star-Architekten irgendwo auch die Sehnsucht von uns bedienen, so etwas wie Autorenarchitektur zu haben. Und wahrscheinlich kriegen wir diese Autorenarchitektur auch nicht ganz weg aus unserer Disziplin. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut, dass man also ab und zu auch eine Handschrift erkennt. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Kollaborative durch das Digitale an sich ein Wahnsinn, also das ist wahnsinnig explodiert. Jeder Plan, jedes BIM-Modell ist eigentlich eine Plattform, auf der 50 Ingenieure und Architektinnen zusammenarbeiten können. Das heißt, die Verdatung der Architektur und die Digitalisierung der Architektur trägt zum Kollaborativen enorm bei.
Jetzt haben wir es ja im 21. Jahrhundert mit vielen Herausforderungen zu tun, weltweit, also steigende Migration, der Klimawandel, immer mehr Menschen, die in Städten leben. Wie kann denn jetzt Architektur und dabei helfen, nachhaltiger und klimafreundlicher zu bauen? Beziehungsweise, welche Rolle spielt dabei auch die KI?
Ja, das ist eine ganz große Frage. Wie können wir als Architekten, Architekten und Architektinnen überhaupt etwas beitragen, um diese großen Probleme zu lösen? Naja, ich glaube, wir tragen schon einiges dazu bei. Aber wenn ich jetzt nachdenken müsste, würden mir vielleicht drei Dinge einfallen. Das eine ist, dass ich glaube, dass wir die Digitalisierung und die Ökologisierung zusammendenken müssen. Dass wir also das Digitale nicht mehr ohne das Ökologische, genauso wie das Ökologische nicht ohne das Digitale denken können. Wir können nicht über das Klima nachdenken, ohne wissenschaftliche Daten zu haben. Und Klima ist eigentlich eine Datenwissenschaft. Wenn man das begreift, dann geht vielleicht auch etwas die Angst vor der Datifizierung oder der Digitalisierung fort. Wir müssen mehr wissen über die Umwelt. Das kann eine Stadt sein, das kann eine Landschaft oder ein Ozean sein. Das heißt, Verdatung kann tatsächlich im besten Sinne der Wissenschaft ein neues Wissen über die Umwelt produzieren. Und wir als Architekten und Architektinnen haben natürlich einen Lieblingsmaßstab und das ist das Gebäude. Und was man momentan beobachten kann seit einigen Jahren, ist, dass wir im Spektrum der Maßstäbe, das heißt auf der einen Seite der ganz große Maßstab der Stadt und der Landschaft und auf der anderen Seite der ganz kleine Maßstab des Materials und der Konstruktion, dass wir innerhalb dieses Spektrums eigentlich die Mitte wiederentdecken und das ist der Gebäudemaßstab. Also ich glaube, dass eine Antwort zu Ihrer Frage darin besteht, das Gebäude tatsächlich im Zeitalter der KI neu zu denken.
Wenn ich mir jetzt so angucke, was hier in Berlin, wo ich lebe, neu gebaut wird, also diese Neubauten, die hochgezogen werden, da erkenne ich keinerlei Vision, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also die sehen alle gleich aus, gleich funktional, alle so ein bisschen wie gesichtslose Hotelbauten. Ich erkenne da auch keine großartigen Begrünungen oder sonstigen klimafreundlichen Visionen. Dabei, wenn ich dann also im Internet mal eingebe, Stadt der Zukunft, da wiederum erscheinen sehr viele Bilder, ja, die begrünte, organische Entwürfe zeigen, fast schon so ein bisschen an Science Fiction erinnernd. Ist sowas in der Praxis, sage ich mal, in der Theorie schön, aber in der Praxis zu zeitintensiv, zu aufwendig für unsere ja von Wohnungsnot geplagten Großstädte gerade?
Ja, das ist eine schöne Frage, die man vielleicht auch etwas ironisch beantworten kann. Berlin hat ja eine große Tradition, eine sogenannte steinerne Stadt zu sein, was sehr viel mit der Baupolitik der letzten Jahrzehnte zu tun hat. Also die Politik wollte ein ganz bestimmtes Berlin-Bild bauen. Das kann man an den Projekten wie Friedrichstraße oder unter den Linden oder eben das Schloss beobachten. Das heißt, dahinter steht eine gewisse Sehnsucht nach einer Ästhetik einer steinernen Stadt, nach klassizistischen Vorbildern oder, keine Ahnung, ein Boulevard wie in Paris. Das heißt, die Architektur ist im Grunde immer nur so gut, wie die Bauherren oder die, sagen wir mal, die Baupolitik einer Stadt. Insofern, ich würde mir wünschen, dass natürlich Berlin da wesentlich experimenteller rangeht. Denn tatsächlich, Städte der Zukunft, wenn man das eingibt im Internet, da kommen natürlich wunderbare Science-Fiction-Bildchen raus, die man als Inspiration betrachten sollte und nicht unbedingt als eine Anleitung, wie man baut. Aber natürlich die große Chance, die KI für die Architektur im Grunde bringen kann, ist ein Schritt hin zu einer neuen experimentellen Ökologie, zu einer neuen experimentellen Art des Reuse, auch auf Datenbasis. Das heißt, man könnte tatsächlich viel mehr die Datifizierung und die Ökologisierung von Architektur diskutieren, auch intensiver diskutieren. Das wurde ja auf der letzten Architekturbiennale mit dem deutschen Pavillon auch gemacht. Also ich sehe da sehr, sehr viele offene Türen. Ob die Baupolitik da mitmacht, ist eine andere Frage. Und ob das, was nachher rauskommt, dann der breiten Bevölkerung gefällt, im Sinne einer Ästhetik, natürlich auch nochmal eine andere Frage.
Das ist ja auch dann letztendlich eine Frage der Kosten. vielleicht.
Am Ende ist es immer eine Frage der Kosten. Man könnte auch sagen, eine Frage der Investition. Wenn man schlau investiert oder schlaue Bauprogramme entwickelt, dann muss das nicht unbedingt teuer sein.
Wo wir gerade von Visionen sprechen, ich bin auf Manas Bhatia gestoßen, ein Architekt aus Indien, der mithilfe von dem KI-Tool Midjourney wirklich surreale Architekturkonzepte entworfen hat. Man kann das sehen im Netz. Also da hat er Wohntürme gestaltet, die aussehen wie riesige Mammutbäume, also Baumhäuser im besten Falle. Eine symbiotische Architektur, also Architektur, die mit der Natur verschmilzt. Macht KI ArchitektInnen kreativer?
Auch das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube tatsächlich, dass KI, ganz allgemein gesprochen, eine Aufforderung ist und auch eine Chance ist, neu über Geschichte auf der einen Seite und Technologie auf der anderen Seite nachzudenken und auch gewisse ästhetische, sagen wir mal, Normen, an die wir uns gewöhnt haben, zu hinterfragen. Die Bilder des Architekten, den Sie gerade erwähnt haben, die würde ich natürlich in einer Tradition der Kunst sehen, der Collage, der Dadaisten, der Futuristen, also wo man tatsächlich die Zukunft imaginiert und auch visualisiert im Grunde. Das ist ja heute sehr, sehr gut möglich durch zum Beispiel Programme wie Midjourney, wo eigentlich jeder seine eigene kleine persönliche Zukunftsstadt entwickeln kann. Und diese Bilder und diese Ästhetiken können durchaus anregen. Das, was notwendig ist aus meiner Sicht, ist, dass wir so ein bisschen aus unserer Komfortzone herauskommen. Dass wir uns also einlassen auf dieses Spiel. Dass wir also die Maschine nicht sofort ablehnen. Sagen, ja, was kommt aus der Maschine? Das kann ja nicht gut sein. Sondern dass wir das eigentlich eben als eine Art Spielaufforderung betrachten. Neu über gewisse Rituale und, sagen wir mal, Komfortzonen, in denen wir stecken, nachzudenken und vielleicht auch die eine oder andere Komfortzone zu verlassen.
Sie tun das ja aktiv an der Technischen Universität in Delft, wo Sie seit 2020, glaube ich, den einzigen Lehrstuhl für Theory of Architecture and Digital Culture innehaben, also die Architekturtheorie und digitale Kultur. Wieso sind eigentlich gerade die Niederlande so offen dafür?
Die Niederländer haben natürlich eine lange Tradition im experimentellen Entwerfen und auch im experimentellen Bauen. Das kann man zurückverfolgen bis in die Nachkriegszeit der 50er und auch 60er Jahre, in der vor allen Dingen im Wohnungsbau unglaublich innovative Projekte entwickelt wurden. Und im Grunde gibt es dafür aus meiner Sicht zwei große Treiber. Das eine ist, dass es sehr, sehr gute staatliche Wohnungsbauprogramme gab, damals im Wohlfahrtsstaat, aber auch das Bauministerium war sehr aktiv, hat sehr früh junge Architektinnen und Architekten gefördert, den Wohnungsbau anzugehen und neue Typologien zu entwickeln. Also da gibt es eine regelrechte Tradition, ob man das jetzt mag oder nicht. In der Ästhetik ist leider hergestellt, aber es ist ein sehr lebendiges Feld. Und auf der anderen Seite haben die Niederländer etwas, was auch sehr, sehr spannend im europäischen Kontext ist, vielleicht sogar weltweit einzigartig ist, dass es einen großen Fokus auf die Gesellschaft als Körper gibt. Also die Architekten und Architektinnen sind sehr gesellschaftsfixiert, kann man fast sagen. Also hier wird sehr viel an öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel öffentlichen Plätzen, entwickelt. Es wird immer geguckt, was macht die Nachbarschaft, wie können wir die Community mit einbinden. Und diese enge Bindung an das gesellschaftliche Gewebe einer Stadt oder einer Landschaft, die hat dazu geführt, dass hier ja sehr schnell und sehr innovativ, sehr progressiv über zukünftige Modelle in der Architektur nachgedacht wird. Und das kann man momentan tatsächlich beobachten.
Was hat Sie persönlich nach Delft geführt?
Persönlich kann man sagen, wenn man sich innerhalb des akademischen Zirkus bewegt und man Glück hat, führen die Wege an diesen Ort, an die TU Delft und an die Architekturfakultät, die wie ein großer, lebendiger Ameisenhaufen funktioniert. Also sehr viele Ideen in sehr kurzer Zeit umgesetzt, gedacht, ausprobiert. werden. Und die Möglichkeit hier im Grunde einen neuen Lehrstuhl aufzubauen zur Architekturtheorie und zur digitalen Kultur hat mich wahnsinnig gereizt. Und ich muss auch sagen, die Delfter waren insofern auch mutig, diesen Schritt zu gehen, weil klassischerweise man entweder Entwurfslehrstühle hat, die sich ganz stark mit Techniken, mit Werkzeugen des Digitalen beschäftigen, oder aber klassische Geschichte- und Theorielehrstühle, die sich wirklich ausschließlich mit der Historisierung von der gebauten Umwelt beschäftigen. Und was Delft im Grunde auszeichnet, ist, dass sie sehr interdisziplinär an die Architektur herangehen und diese Kategorien oder das Denken in Kategorien immer wieder überwinden. Und so war es irgendwie nur eine Frage der Zeit zu sagen, wir haben einen neuen Lehrstuhl, der eigentlich Design auf der anderen Seite und Technologie auf der anderen Seite verbindet. Und das ist genau die Design Data and Society Group, die wir momentan haben.
Sie haben Architektur studiert und auch Philosophie, also waren immer schon an interdisziplinärer Forschung interessiert, offenbar. Was hat Sie denn genau an dieser Verbindung gereizt und wie hilft Ihnen diese Kombination auch jetzt bei der Forschung?
Was mich an der Architektur immer gereizt hat, ist die Möglichkeit, jedes Gebäude als einen Bau einer neuen Welt zu betrachten. Also der Spagat, den man machen kann, wenn man über Architektur redet, ist wahnsinnig spannend und hat mich immer gereizt. Man kann also über ganz pragmatische Dinge reden, über ein Detail, über eine Treppe, über ein Treppengeländer, über eine Türklinke, über einen Fensterknauf. Man kann aber auch über die Welt als ein Gebäude reden. Die Welt ist eine Stadt. Man kann also den Maßstab ganz groß skalieren plötzlich und metaphorisch über Architektur und die gebaute Umwelt nachdenken. Und dieses Spektrum des Denkens hat mich wahnsinnig gereizt und war mir damals und ist mir heute vielleicht auch in keiner anderen Disziplin so begegnet wie in der Architektur. Und das Zweite, was ich bis heute wahnsinnig spannend finde, ist natürlich das Generalistische, diese unglaubliche Neugier in unserer Disziplin, sich mit anderen Disziplinen zu verbinden, zusammenzuarbeiten, einen Dialog aufzuspannen, gewisse Probleme gemeinsam zu lösen. Dieses kollaborative Moment in der Rolle des Architekten und der Architektin ist einfach großartig.
Dieses Interdisziplinäre leben Sie ja auch in dem Forschungsprojekt The New Open aus, das Sie initiiert haben. Worum geht's denn da?
The New Open ist eigentlich ein Versuch, eine große Frage, die sich mit dem Begriff der Offenheit beschäftigt. Der Begriff der Offenheit ist aus meiner Sicht einer der Schlüsselbegriffe, mit dem wir momentan die Gegenwart so ein bisschen gegen den Strich lesen können. Es gibt auf der einen Seite eine große Tradition in der Architekturgeschichte, aber auch in der Philosophie. Denken wir an die offene Gesellschaft, wie zum Beispiel von Karl Popper. Hier in Holland hat der Architekt Jaap Bakema in der Nachkriegsmoderne immer wieder von der sogenannten Open Society gesprochen und dass Architekten und Architektinnen für eine offene Gesellschaft bauen und entwerfen sollten. Etwas, was natürlich heute immer noch gilt. Und auf der anderen Seite haben wir, wenn wir uns die Gegenwart angucken, es auch immer wieder mit solchen Begriffen wie offene Daten zum Beispiel zu tun oder mit Open Science. Also mit der Vorstellung, dass wir nicht nur die Daten über unser Klima, sondern auch eine ganze Wissenschaft so weit öffnen, dass die Gesellschaft eigentlich daran teilhaben kann. Und das hat uns irgendwie bewegt und hat uns zu der großartigen Frage geführt, wie offen ist eigentlich eine offene Gesellschaft? Und was bedeutet offen im Zeitalter der KI? Ganz konkret auf die Architektur bedeutet das, dass wir eine utopische, rhetorische Frage formuliert haben. Nämlich, wir haben gefragt, was würde sich in unserer Disziplin ändern, wenn wir ab morgen alle Daten über unsere Gebäude, über unsere Städte und über unsere Landschaften offen zur Verfügung stellen würden, sodass jeder sie benutzen könnte. Wie würde sich also die Rolle des Architekten und der Architektin ändern, wenn wir plötzlich Zugriff hätten auf Unmengen von Umweltdaten, Materialdaten, Wasserdaten, Klimadaten, Luftdaten, Lichtdaten. Ich rede also nicht von den privaten Daten, sondern wirklich nur von den Daten über unsere Umwelt. Und diese Frage ist sehr schön, weil sie aktiviert das Denken der Leute. Und man stellt sich vor, wie so eine Welt aussehen würde und was das für uns bedeuten würde. Und das war der Beginn des Projektes The New Open.
Und sind Sie da schon zu Ergebnissen gekommen?
Ja, ich würde mir das wünschen. Wir haben das letztes Jahr begonnen, wie man das klassischerweise an Universitäten so macht, mit einem großen Kongress, mit verschiedenen Workshops. Wir haben eine Internetseite als Plattform neu initiiert, newopen.design, wo wir aktuelle Interviews führen mit Architektinnen, Medienwissenschaftlern, Philosophinnen und mit denen gemeinsam eigentlich immer wieder die Frage der Offenheit auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Das heißt, wir haben Interviews mit Snow Hatter zum Beispiel oder auch mit Leuten vom MIT, vom Civic Data Lab. Wir haben Interviews mit Wissenschaftlern der TU Delft. Das heißt, wir versuchen eigentlich eine Art Community aufzubauen, um gemeinsam über die Frage nachzudenken, was Offenheit im Zeitalter der KI eigentlich bedeuten kann.
Jetzt haben wir schon viel auch über Visionen gesprochen und darüber, wie sich die Rolle von Architektinnen und Architekten durch KI in Zukunft verändern könnte. Wenn wir noch einmal am Schluss etwas plastischer werden könnten. Die Städte der Zukunft. Also wir haben ja auch festgestellt, es gibt da auf der einen Seite eben die Theorie, die Visionen und auf der anderen Seite eben da Bauherren und Stadtplanung ganz konkret, die von vielen Dingen abhängig ist. Wo wird denn KI schon in der Praxis dazu führen, dass sich das Stadtbild oder Stadtbilder verändern und auf welche Weise?
Also Stadtbild ist natürlich eine ästhetische Frage. Und inwieweit KI zu einer neuen Ästhetik führt, das weiß ich nicht. Das ist eine offene Frage, die wir gemeinsam diskutieren oder beobachten müssen. Aber ich glaube, dass, und das kann man momentan auch schon beobachten, wie zum Beispiel an Städten wie Amsterdam oder auch Rotterdam, dass sich eigentlich die Grundlagen des Entwerfens ändern. Also die Grundlagen der Stadtentwicklung ändert sich, weil tatsächlich es Unmengen von Daten gibt, die Planern und Planerinnen zur Verfügung steht. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Daten um? Und wie kann uns intelligente Maschinen helfen, diese Unmengen von Daten besser zu verarbeiten und auch besser zu analysieren? Also ich glaube, dass die Stadt der Zukunft eine sehr wahrscheinlich genauso aussehen wird wie die Städte, die wir heute kennen, dass wir aber vielleicht performativer sind, dass wir partizipatorischer sind, dass wir neue Rituale entwickeln, dass wir mehr Informationen über gewisse Materialien, über die Umwelt haben, dass wir schneller Probleme lösen können, dass wir gemeinsam schneller Probleme lösen können. Also ich glaube ganz stark, dass diese Daten nicht unbedingt eine Frage der Ästhetik, sondern eher eine Frage der Produktivität buchstäblich sein können.
Inwiefern muss dann vielleicht auch die Leitfrage für die Zukunft lauten, für welche Gesellschaft wollen wir bauen?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Für welche Gesellschaft wollen wir bauen? Also vielleicht kann ich da persönlich antworten. Ich glaube tatsächlich, und das ist auch etwas, was in diesem Projekt The New Open immer so ein bisschen mitschwingt, um diese Frage besser beantworten zu können, eine bescheidene Utopie haben sollten von der Zukunft. Dass wir also erst überlegen sollten, ja, was brauchen wir denn und was wäre denn wirklich wünschenswert? Und das Spannende an dem Projekt The New Open ist ja im Grunde, dass es so einen utopischen Charakter hat. Natürlich können wir nicht alles öffnen. Natürlich können wir nicht alles zur Verfügung stellen. Aber die Idee, mit Offenheit und offenen Daten in der Architektur neu umzugehen und darüber auch den Architekten, Architektinnen eigentlich überall eine neue und eine bessere Entwurfsgrundlage zu bieten, das gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Das heißt nicht, dass wir uns in ästhetische Grabenkämpfe begegnen. Das heißt nicht, dass wir uns über Ideologien, Entwurfsideologien austauschen, sondern dass wir eigentlich
über das Fundament der Stadt der Zukunft nachdenken. Worauf stehen wir eigentlich in der Zukunft? Und dieses Fundament, das sieht man ja jetzt schon überall, wird ganz klar aus Daten bestehen. Und das heißt, im Grunde ist die Art und Weise, mit der wir über Daten heute reden, wird im Grunde die Zukunft der Architektur beeinflussen.
Zum Schluss noch, Herr Vagliotis, trotzdem die Frage, wie werden unsere Städte denn in 100 Jahren wohl aussehen? Wie ist da Ihre Vision?
Naja, ich hoffe, dass sie eigentlich so aussehen, dass wir noch darüber nachdenken können. Ich glaube, Städte in 100 Jahren werden wahrscheinlich genauso aussehen wie heute auch. Es mag jetzt etwas abtönend klingen. Wahrscheinlich werden wir überall Sensoren haben. Vielleicht wird uns die Haustür begrüßen und, keine Ahnung, sagen, hallo, guten Morgen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, die technische Intelligenz, die wird natürlich aus der Maschine heraus in die gebaute Umwelt gehen. Das heißt, das Gebäude wird irgendwann tatsächlich intelligent werden. Das heißt aber nicht, dass wir, so wie früher die Vision der Telekom noch aus den 90er Jahren, dass wir einen Kühlschrank haben, der uns dann ständig sagt, dass wir die Butter neu kaufen. Sondern ich glaube, die Intelligenz der Zukunft wird eine ökologische Intelligenz sein. Das heißt, das Digitale wird uns helfen, tatsächlich energiesparender zu sein oder materialsparender. Und das ist eigentlich das Spannende. Also das heißt, wie können uns Architekturdaten, wie können uns KI-Modelle helfen, ökologischer nachzudenken? Und deshalb glaube ich, dass diese Frage nach der Stadt der Zukunft davon abhängt, ob wir einen Schritt machen können, der nicht ganz einfach ist, nämlich von der Frage des Warum zu der Frage des Wie. Also ich glaube, wir befinden uns an einer Stelle momentan, von der Frage Why zur Frage des How. Weil das Why, also das Warum sollen wir das alles machen? Warum wollen wir KI verwenden? Das ist eigentlich klar. Wir wollen den Planeten retten. Wir wollen ökologischer bauen. Die Frage ist nur, wie. Das heißt, das Operative ist momentan das Spannende. Keiner hat eine perfekte Antwort. Das heißt, wir brauchen eigentlich nicht so sehr ein Nachdenken, warum, sondern eher ein Nachdenken darüber, wie wir das alles machen wollen.
Da bin ich gespannt auf die Antworten auf diese Frage. Georg Vagliotis, vielen Dank.
Vielen Dank von meiner Stelle.
Der Philosoph und Architekt und Leiter des Lehrstuhls Architekturtheorie und digitale Kultur an der TU in Delft war heute mein Gast. Alle Informationen zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Hören, kommentieren und eine Bewertung dalassen könnt ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.